ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute mit mir, Saskia, und ich habe zu einem spannenden Thema, und zwar Informationssicherheit in Cloud-Systemen, zwei Kollegen mitgebracht. Und einmal ist es der Marcel und
mit
der Hans.
Nutzer.
Genau, zwei, mit Hallo. Einer ohne. Wir hatten es versucht mit einem goldenen Hut, aber leider.
Nee, den ziehe ich nie an.
Hans, der wollte den leider nicht.
Nee. Genau. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr Hans das nächste Mal mit einem goldenen
Hut. Mit einem goldenen Hut. Ich bin heute nicht in der Stimmung für den goldenen Hut. Ja.
Genau, aber zurück zum Thema. Wir haben heute das spannende Thema Informationssicherheit in Cloud-Systemen vorbereitet. Und wie ihr auch sicherlich wisst, da gibt es ein neues Control in der ISO 27001 in der Version von 22. Und zwar ist es die A523. Das ist jetzt relativ neu rausgekommen. Und wir hatten schon von einigen Kunden gehört, wie können wir das umsetzen? Und das war auch so ein bisschen der Ansporn für diesen Podcast. Genau, bei TISAX gibt es das schon relativ lange.
Ja, wir haben gar nicht mehr rausgefunden, von wann irgendwie Version 2 oder 3.
Genau, ja, genau. Wir waren uns aber auch nicht wirklich einig.
Einer der großen Unterschiede zwischen TISAX und ISO 27001 war das immer, dass man da bei TISAX eine Cloud-Richtlinie brauchte oder vielleicht sogar mehrere und
bei
der ISO noch nicht. Ja.
Genau. Wir wollen jetzt noch nicht spoilern, aber es ist ein Bereich, der besonders hervorgehoben wurde bei TISAX. Genau. Also wir haben das jetzt so ein bisschen aufgeteilt und einmal, dass wir uns kleinere Cloud-Systeme anschauen und dann einmal nochmal die großen Cloud-Systeme. Aber ich will da gar nicht so viel vorwegnehmen, weil da habe ich ja meine Gäste hier. Genau, dann erzähl doch mal. Aber wie sieht das denn jetzt erstmal aus für kleine Cloud-Systeme? Beziehungsweise, Hans, du bist ja als Normexperte hier. Was steht denn überhaupt in der Norm?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir müssen vielleicht nochmal kurz erklären, was steht da eigentlich drin in dem Control 523, was du ja schon sagtest, Informationssicherheit für die Nutzung von Cloud-Diensten. Da steht drin, jetzt vorgelesen, die Verfahren für den Erwerb, die Nutzung, die Verwaltung und den Ausstieg aus Cloud-Diensten müssen in Übereinstimmung mit den Informationssicherheitsanforderungen der Organisation festgelegt werden.
Das hättest du auch auswendig lernen können, oder?
Das hätte ich auch so nicht lernen können. Davon gibt es aber 93 solche Sätze, die kannst du dir nicht alle merken.
Hast du schon recht, ja.
Also das heißt, ich muss mir quasi Gedanken machen, wenn ich mich für einen Cloud-Dienst entscheide, wenn ich ihn benutze, ihn verwalte und irgendwann mal loswerde. Genau. Über diese vier Zeitpunkte, oder eigentlich sind es drei Zeitpunkte aus meiner Sicht, muss ich mir Gedanken machen. Die Auswahl, die Nutzung, die Beendigung. Und die Verwaltung, die Administration von so einem Cloud-Dienst, darüber muss ich mir Gedanken machen, das sagt halt die Norm.
Genau. Und sie unterscheidet da auch tatsächlich ja nicht in kleine und große Systeme, also es gilt dann ja auch für beide Punkte, die wir jetzt beleuchten.
Ja, die sagen einfach Cloud-Dienst und das kann die kleine Webseite sein, Draw.io zum Beispiel, zum Zeichnen von irgendwelchen Kästchendiagrammen, Flussdiagrammen oder UML oder BPMN-Zeugs.
Ja, genau.
Oder DeepL für das Übersetzen von irgendwelchen Texten. Das kann aber auch das große SAP-Cloud-System sein oder irgendwas, was eine selbstgeschriebene Anwendung vielleicht in der Azure oder AWS-Cloud.
Ja, oder selbst einfache Speichermedien, Dropbox, was auch immer.
Speichermedien.
Das ist ja eigentlich immer das, was man am häufigsten auch selber, also ich selber erwische mich dabei auch immer so, darf man das jetzt machen, darf man das nicht machen?
Das kann stolz auf dich sein.
Genau, du machst dich einfach, das finde ich so sehr gut. Ja, aber tatsächlich ist es ja auch so, dass viele das gar nicht wissen. Das fällt überhaupt unter den Begriff Cloud-System, ne?
Ja, das hatten wir ja in anderen Folgen schon mal erzählt, aber ich glaube, das war im SAP-Podcast, ne?
Genau, richtig. Da haben wir schon mal drüber.
Ja, richtig.
Oh gut, da war ich ja nicht dabei.
Richtig, wir hatten ja jetzt gesagt, oder Saskia hat es ja schon erklärt, wir unterscheiden jetzt einfach mal zwischen den kleinen Diensten, also Draw.io, DeepL und so, und den großen Diensten SAP oder Oracle oder was auch immer, AWS-Cloud-Systeme. Auf diese Art wollten wir das Ganze unterscheiden.
Genau,
richtig.
Starten wir mit den kleinen?
Starten wir mit den kleinen,
Genau. Was ist denn tatsächlich so der Hauptunterschied zwischen den kleinen und den großen Systemen?
Ja, da haben wir jetzt gesagt, bei den kleinen Systemen ist die Hemmschwelle für die Mitarbeiter sehr niedrig, weil viele denken einfach gar nicht drüber nach. Ich benutze ja DeepL zu Hause auch.
Ja,
warum?
Genau.
Das funktioniert ja erst rein. Genau. Was soll ich mich da abmühen und das von Hand übersetzen?
Genau, richtig.
Oder das, was wir gerade eben hatten mit Dropbox, dass du einfach deine Daten, die möchtest du von A nach B schicken, ziehst du das in Dropbox rein oder machst einen Retransfer auf oder was auch immer. da ist halt die Hemmschwelle sehr, sehr gering. Du nimmst einfach dein ZIP-Ordner, ziehst das in einen Webbrowser rein und verschickst den Link.
Genau, richtig. Also, ja, also die Leute denken gar nicht, dass sie irgendwas machen, was vielleicht mit einem Risiko behaftet ist oder vielleicht vom Unternehmen gar nicht gewünscht ist.
Das ja, vor allem sind das halt auch so Dinge, das macht gefühlt jeder. Also der von uns hat nicht schon mal irgendwie einen WeTransfer-Link bekommen oder so.
Ja,
genau. Von daher denkt man, okay, wenn das alle machen, dann ist das ja richtig.
Ja, genau.
Verfügbar, du musst dich bei vielen noch nicht mal anmelden.
Richtig. Ja, das ist dann halt auch diese Hemmschwelle, ne? Dass du halt einfach gar keine hast, sondern du benutzt das halt einfach.
Eben, genau. Ne? Ja, genau. Ja, warum eigentlich nicht, denkt man sich, ne?
Mhm,
oh. Und dann mache ich mir ja tatsächlich auch keine Gedanken, was für Daten gebe ich da eigentlich ein oder lade ich hoch, ne?
Mhm. Ja, das stimmt.
Richtig. Ja, und fürs Unternehmen ist es halt dann im ersten Moment gar nicht so einfach, diesen Wildwuchs unter Kontrolle zu kriegen. Ne? Also es gibt ja Unternehmen, die sind sehr restriktiv bei der Internetnutzung. Da gibt es klarere Regeln. Das Internet wird nicht privat benutzt und die haben vielleicht Whitelists und oder Blacklists und bestimmte Seiten können halt angesurft werden, andere eben nicht.
Ja gut, aber da musst du jetzt auch wieder aufpassen, wenn wir nochmal bei dem Beispiel bleiben mit WeTransfer beispielsweise oder Dropbox, also ein Cloud-Speicherdienst.
Ja.
Wenn du halt die dienstlichen Daten von A nach B schicken möchtest, dann ist das ja gar keine Privatnutzung. Also könnte man dann auch sagen, ich benutze WeTransfer, weil ich da meine die internen Daten der Firma von A nach B schicken möchte. Also
ja,
das
genau.
Das Auslegungssache
hat wieder auch nicht geblüht.
Ja, natürlich nicht, aber deswegen ist so diese private Nutzung vom Internet, das ist halt in dem Moment, ist es ja dienstlich.
Ja, genau, so gesehen schon. Jetzt die Unternehmen, die halt dann so eine Blacklist oder eine Whitelist haben, die sind dann natürlich relativ gut aufgestellt. Dafür sind sie auch relativ uncool, weil wenn ich halt so gar nichts im Internet machen kann und mich wirklich nur auf den dienstlichen Seiten bewegen darf, ja, macht auch nicht wirklich Spaß. Ne?
Ja gut, und du hättest aber den Wildwuchs nicht auf der anderen Seite.
Du hast den Wildwuchs nicht. Ne?
Ja, je nachdem, was man möchte. Oder was man für eine Strategie hat.
Ja.
Genau. Und ja, wir haben ja eben schon gesagt, man muss etwas für den Erwerb festlegen. Mhm. Und wir haben auch festgestellt, dass die Hemmschwelle niedrig ist. Das heißt, wir haben ja tatsächlich irgendwie Erwerb, das klingt ja schon so ein bisschen nach Laptop-Beschaffung. Ja, genau, kostet Geld oder irgendwelche Hardware, die beschafft werden muss. Aber wo seht ihr da irgendwie den Unterschied? Beziehungsweise was kann man da festlegen, welche Kriterien für den Erwerb?
Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mitarbeiter in den Mediamarkt rennt und da einen dienstlichen Laptop kauft, das muss er ja irgendwie bezahlen. Vielleicht hat er eine Firmenkreditkarte. Okay. Aber da ist die Hemmschwelle, würde ich sagen, schon ein bisschen größer.
Ja.
Bei der Nutzung von DeepL oder irgendeinem Google Cloud-Dienst oder sonst irgendwas, ja, das macht er halt vielleicht mit seiner privaten Google-Adresse oder sowas. Mhm. Da denken viele vielleicht nicht drüber nach, dass ich das so gar nicht darf oder dass das nicht gewünscht ist oder mit einem Risiko behaftet ist.
Okay, ja, das stimmt. Und dann hätten wir jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir sind kein uncooles Unternehmen, also wir wollen kein Blacklisting oder Whitelisting machen, was können wir denn stattdessen machen, um das irgendwie ein bisschen sicherer zu gestalten oder diesen Wildwuchs unter Kontrolle zu bringen?
Awareness-Maßnahmen halt. Also ich muss halt irgendwie eine Cloud-Strategie schreiben, den Mitarbeitern anschließend erklären, wenn diese Strategie fertig ist, wie denn mit Cloud-Diensten umzugehen ist, also speziell jetzt gerade mit diesen kleinen, wo die Hemmschwelle halt niedrig ist, dass man den Leuten die Gefahr bewusst macht, die dahinter steckt.
Yeah,
ich meine, jeder sieht die Nutzungsrichtlinien, wenn er das erste Mal diesen Dienst aufruft und niemand hat es jemals gelesen, da zähle ich mich auch dazu. Du nicht, oder?
Natürlich habe ich das alles mal gelesen, bevor ich das akzeptiere. Das
ist tatsächlich, ja.
Echt, du weißt
das? Ja, ich lese immer tatsächlich die AGBs.
Ja, sie ist auch in Behandlung deswegen, glaube ich. Aber.
Das ist das Thema vom nächsten Podcast. Ja,
die Behandlung oder AGB?
Beide.
Ja, da habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass manchmal auch allein so eine Strategie durch die Masse an Text, die da bereitgestellt wird. Jeder möchte ja irgendwie zu dem Fenster kommen, wo er seinen Text eingeben kann, den er ja gerne in einer Sprache sehen möchte. Und dann wird halt irrsinnig viel Text zur Verfügung gestellt und kein Mensch liest sich das durch. Ne? Klar, aber ich muss halt erstmal so eine Cloud-Strategie mir überlegen, wie möchte ich damit umgehen. Und wenn ich sie dann habe, dann muss ich halt irgendwie so Awareness-Maßnahmen machen.
Ja, okay.
Vielleicht ein paar Geschichten erzähle, was ist denn schon mal schiefgegangen oder.
Ja. Okay, das heißt, also wir würden festlegen, welche Daten dürft ihr überhaupt verarbeiten oder hochladen, ne?
Mhm.
Und auch, wofür dürft ihr den Dienst einsetzen, ne? Oder das Cloud-System.
Genau, und ich glaube sogar auch, welchen Dienst dürft ihr überhaupt benutzen.
Ja.
Weil das ist ja auch so mit das Wichtigste, dass man schon weiß, wo gibt man überhaupt seine Daten preis.
Ja, genau.
Also das ist ja auch sehr wichtig.
Welchen Dienst darf ich benutzen und wofür darf ich ihn benutzen, ne?
Also richtig.
Wir haben ja auch eine Klassifizierung in unserem Informationssicherheitsmanagementsystem und dann könnte ich ja sagen, okay, für alle Sachen, die sowieso als öffentlich klassifiziert sind, spricht auch nichts dagegen, die automatisiert mit DeepL zu übersetzen. Ja. Sachen, die als vertraulich oder streng vertraulich oder intern klassifiziert sind, da dann vielleicht nicht. Das muss ich mir halt überlegen. Mhm. Aber ja, da macht es halt total Sinn, so eine Cloud-Strategie auf Basis von dem Klassifizierungsschema vielleicht aufzubauen.
Ja, definitiv.
Und das
oder
daran festzumachen.
Auch, auch diesen Freigabeprozess zu haben, weil es weiß ja auch nicht jeder Mitarbeiter, wo der Server jetzt steht, ne? Und wo die Daten gespeichert werden überhaupt.
Genau.
Ja. Müsste dann ja jemand auch nochmal prüfen, bevor der eingesetzt
wird. Du meinst, es ist ein Freigabeprozess, also die erste Nutzung von so einem Tool. Also
ja,
ich komme jetzt auf die Idee, einen Cloud-Dienst zu nutzen.
Ja.
Als vorbildlicher Mitarbeiter frage ich dann vielleicht vorher in der IT, ist das in Ordnung, wenn ich das mache? Und die können das ja dann mal prüfen, oder?
Genau, genau.
So zentral.
Genau.
Ja, wäre zum Beispiel auch ein Inhalt in der Cloud-Strategie.
Ja, ja, genau. Mhm. Okay, also wir haben jetzt quasi den Erwerb, haben wir schon. Ne? Das war so der erste Punkt. Mhm. Nutzung und Verwaltung wäre jetzt so das nächste, was wir betrachten müssten.
Mhm.
Das heißt, was würden wir da sagen?
Ja, hatte ich ja eigentlich eben schon so ein bisschen gesagt, wie ich den Cloud-Dienst nutze, also für wie klassifizierte Daten ich welchen Cloud-Dienst wie nutzen kann.
Ja, okay.
Daran könnte ich es zum Beispiel festmachen.
Ja.
Weiß nicht, wo du sonst noch drauf hinaus willst.
Nee, ich wollte nur die Normpunkte
machen. Ach so. Ich fühle mich hier gerade wie in so einer Prüfungssituation.
Bisschen aus der Reserve log, habe ich gedacht. Ja, genau. Und Verwaltung, weiß ich nicht. Könnte man sagen, okay, wir betrachten es eh eine Risikoanalyse nochmal, den Cloud-Dienst. Dann ist ja auch so eine Art Verwaltung in dieser Risikoanalyse, findet dann statt oder über das Asset-Verzeichnis, ne? Je nachdem.
Ja.
Kann man so argumentieren. Genau. Dann der weitere große Punkt war tatsächlich der Ausstieg aus der Cloud. Also man überlegt sich Exit-Strategien.
Mhm.
Oder wie würde das aussehen? Was muss man da beachten?
Ja, man muss halt, wenn man jetzt anfängt, so einen Cloud-Dienst zu nutzen, also jetzt bei DeepL ist es vielleicht noch nicht so dramatisch, aber wenn ich jetzt an M365 denke oder Office 365, heißt es eigentlich noch?
Das heißt jetzt das noch zwischen M365,
genau. Wenn ich jetzt an M365 denke, wenn ich damit einmal angefangen habe, ist das gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Ne? Wenn ich mich einmal an Teams und SharePoint und die ganzen Anwendungen und Dateiformate gewöhnt habe und eine Masse an Dokumenten in diesen Formaten gespeichert habe, dann ist es nicht so einfach, da rauszukommen. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, dass die Norm sagt, bevor du auf das Pferd setzt, überleg dir auch mal, wenn dir dieser Dienst irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht, was machst du denn dann? Das kann ja aus unterschiedlichsten Gründen, die Weltpolitik gibt es uns ja im Moment gerade leider genug Gründe, darüber nachzudenken, kann es ja passieren, dass man plötzlich dann auf seinen geliebten Dienst nicht mehr zur Verfügung, dass man den nicht mehr zur Verfügung hat.
Und das würde bestimmt ganz schön viele Unternehmen treffen, ne? Gerade bei M365.
Ich würde sagen, gerade bei M365.
Wenn das passieren würde, ja, ist richtig. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge zu gemacht, ne? Ich glaube, das, ja, mit Nick hatte ich da schon mal mit drüber gesprochen.
Außenwelt, ne? Ja,
genau. Der Außenwelt,
genau. Ja.
Richtig.
Also, wenn euch das interessiert, dann gerne wie heißt das?
Am besten
Kundentote in die Shownotes packen. Ja, dann könntest du in die Shownotes packen. Das heißt irgendwie Risikofaktor Außenwelt oder so, hieß, glaube ich, die Folge. Folge 70, 71, irgendwie so müsste das gewesen sein.
Hm. Das finde ich aber auch interessant. Hör ich mir gleich erstmal an.
Achso, warst du da, hast du die Aufnahme nicht gemacht, oder?
Erwischt. ja.
Genau. Ja, also. Habt ihr da irgendwie Beispiele für so eine Exit-Strategie gebracht? Für
eine Exit-Strategie?
Ja.
Naja, also jetzt bei den einfachen Diensten wie DeepL. Ja, also okay, dann nehme ich halt dann Google Translate oder es gibt.
Klar, genug. Da gibt es schon, ja, genau.
Bei M365 gibt es auch inzwischen ja Lösungen. Also ich glaube, die letzten, also in die 6 oder 7 CT-Ausgaben haben sich sehr stark mit dem Thema beschäftigt, mit dem das mit dem internationalen Gerichtshof mit der Sperrung des Accounts da passiert war.
Okay.
Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, anders vorzugehen mit Open-Source-Cloud-Lösungen.
Mhm.
Ja, kann man natürlich machen. Es geht ja auch beim Betriebssystem, ist ja auch so ein Thema. Ne? Also da hänge ich ja auch an Microsoft mit Updates und so.
Das ist schon sehr, sehr umfassend, ne? Genau, okay, also Alternativen betrachten wir in der Exit-Strategie, dann natürlich auch Datenmigration.
Ja.
Wie kann man das machen? Und dann Löschung, auch ein wichtiger,
Löschung.
Wichtiger
Punkt. Ja, ich
genau.
Ja, genau.
Richtig.
Genau.
Ja. Bei den Betriebssystemen muss ich natürlich dann überlegen, wenn ich dann von Windows auf Apple wechsle, macht es das auch nicht gleich besser, weil es halt auch ein amerikanisches Unternehmen ist.
Genau, das muss man auch berücksichtigen dann, ne?
Ja, klar, wegen Thema Cloud Act und solche Sachen. Ja, aber da gibt es ja Alternativen, den Pinguin muss man halt damit dann arbeiten.
Gut, das stimmt, ja, das stimmt. Okay.
Ich fühle mich heute irgendwie untermützt.
Wir haben es dir vorher angeboten, Hans.
Ja.
Vielleicht kann uns jemand den...
Nein, den Hut kann keiner bringen.
Nächstes Mal dann also mit Käppi. Mhm. Okay, genau, das haben wir also jetzt quasi zu den kleineren Cloud-Systemen. Dann kommen wir mal zu den größeren. Genau, wie sieht das denn da aus? Was sind denn da so die prägnanten Unterschiede?
Ja, prägnante Unterschiede würde ich sagen. Also größere Cloud-Dienste vielleicht kurz nochmal für alle, die uns jetzt zuhören. Da reden wir eigentlich die ganze Zeit über Hyperscaler-Infrastruktur, also wirklich so die Big Player oder auch SAP beispielsweise, wo man halt sagt, okay, man hat ein S4HANA in der Public Cloud, in der Private Cloud, wo halt wirklich extremst viele Daten hinterliegen, extremst viel Rechenleistung hinterliegen. Oder hinterliegt. Also das vielleicht nochmal so als Definitionssache, was denn große Cloud-Dienste sind.
Ja.
Ja, genau. Und da ist es mehr oder weniger fast das Gleiche. Also das ist so, man muss sich halt auch überlegen, wie möchte man an diese ganze Geschichte rangehen. Nur, dass man da halt nicht nur ein Service hat, sondern eigentlich direkt eine komplette Architektur. Also bestehend aus vielen unterschiedlichen Servern. Gerade wenn man sagt, okay, wir betrachten zum Beispiel mal ein SAP-System, da haben wir nicht nur ein System, da haben wir ganz viele Systeme und das meistens auch in drei Systemlandschaften, also Entwicklungssystem, Qualitätssystem, Produktivsystem.
Ja,
okay. Das ist dann auch auf vielen unterschiedlichen Servern gespiegelt und
So.
Aber eigentlich kann man sagen, alles, was für das kleine Cloud-System gilt, gilt für das große umso mehr.
Genau, richtig.
Und nochmal im größeren Umfang wahrscheinlich eher so schon im Bereich Change Management zu betrachten, oder?
Ja, schon.
Ja, definitiv. Ja. Und die Exit-Strategie ist dann mal noch aufwendiger. Ne? Also, wenn ich jetzt mein SAP-System nicht mehr in der Cloud nutzen möchte, was mache ich dann? Gut, ich kann auf eine On-Prem-Version wechseln.
Ja, oder machst du halt ein Private-Cloud-System drauf, was ja gleichzusetzen ist quasi wie mit On-Prem.
Ja, richtig.
Weil der Vorteil an den großen Cloud-Systemen ist, wenn wir wirklich auf Hyperscaler-Architektur sind, du kannst dir selber auswählen, wo deine Server stehen sollen. Also du könntest jetzt daherkommen und sagen, okay, ich möchte gerne eine AWS-Infrastruktur benutzen, aber wir sind als deutsches Unternehmen, unterliegen wir der DSGVO und wollen das auch alles extrem sicher haben, also sollen unsere Server auch in Frankfurt stehen. Und inzwischen kann man auch, wenn man das jetzt explizit mit SAP beispielsweise macht, kann man auch sagen, okay, wir möchten ein EU- oder Non-EU-Access auf diese Server haben. Okay. Das ist dann datenschutztechnisch noch viel enger zusammenarbeiten quasi, wo gesagt wird, okay, die Routen, die irgendwie von diesem Standort aus nach Frankfurt gehen, wo unsere Daten liegen, die dürfen nur innerhalb Deutschlands bleiben. Also inzwischen kann man das so weit einschränken auf den Hyperscalern, dass man sagt, okay, wir garantieren dir, dass deine Daten nur in Deutschland sind und auch das Netzwerk niemals deutsches Gebiet verlässt.
Okay.
Also deswegen, also so mit großen Cloud-Systemen lässt sich das halt inzwischen sehr, sehr stark eingrenzen, wo man auch, deswegen das passt zu dem, was du gerade eben sagtest, dass halt genau das gleiche zählt wie auch für kleine Systeme, nur dass du halt viel, viel tiefer greifend in die Materie einsteigen kannst.
Ja, okay. Also mehr, man hätte quasi mehr Sicherheit noch, ne?
Genau, richtig. Ja, okay. Du kannst eigene VPNs herstellen, eigene VPCs, also Virtual Private Clouds, dass du sagen kannst, okay, diese Infrastruktur gehört nur mir, so wie man es eigentlich aus Unternehmen kennt, dass man, sobald man mit VPN verbunden ist, ist man halt innerhalb des Netzwerkes der Firma und so kann man das auf den großen Cloud-Systemen auch machen.
Okay, also es klingt schon alles relativ sicher. Gibt es denn da irgendwelche Risiken oder so? Oder?
Gut, Risiken hast du
immer. Ja, aber ich meine, also, gibt es da irgendwie so, wo du jetzt sagst, okay, das sind so prägnante Risiken da für die großen Cloud-Systeme.
Also wichtig ist halt tatsächlich, so wie man das aus der Unternehmens-IT kennt, Netzwerk ist immer ein großes oder immer das größte Thema. Die Firewalls müssen aktuell gehalten werden. Whitelist, Blacklist, solche Sachen.
Ja.
Du musst halt gucken, wie kommen deine Daten in das Netzwerk rein, weil also Cloud ist halt, es steht zwar von der Region her dann nicht im eigenen Unternehmen, aber es wird halt trotzdem über VPCs vorgegaukelt. Es ist mein Unternehmen, also es ist das eigene interne Netzwerk. Und da ist es eigentlich völlig irrelevant, ob das ob die Server jetzt in Frankfurt stehen, in Amerika, außerhalb der EU, was auch immer. Also das kann man komplett selber definieren. Und okay. Wichtig ist da halt eigentlich nur zu berücksichtigen, ja, dass das halt alles eingehalten hat. Also, dass du eine Multifaktor-Authentifizierung integriert hast. Okay. Zwei Faktor, drei Faktor, solche Sachen halt. Aber das ist halt so dieses klassische, das, was man sowieso in der Unternehmens-IT sowieso durchgängig macht. Genau. Also spätestens wenn man M365 hatten wir gerade eben das Thema, wenn man das sowieso implementiert hat in einem Unternehmen, dann sind das halt auch keine Fremdwörter, so diese Multifaktor-Authentifizierung, Verschlüsselung der Daten.
Ja, ja.
Gerade in der Welt der SAP ist das auch so, wenn man da Cloud-Produkte benutzt von der SAP, Stichwort Business Technology Plattform oder auch S/4HANA Public und Private Cloud, oder auch eine Verknüpfung von einem On-Premise-System mit der Cloud herstellt, gibt es halt auch unterschiedliche Lösungen, Stichwort zum Beispiel Cloud-Connector, wo dann Daten wirklich nur über ein verschlüsseltes System von dem eigenen Netzwerk in die Cloud geschickt werden.
Okay. Ja, okay.
Also eigentlich muss man schon sehr viele Sachen ignorieren, wenn man seine Cloud-Systeme in dieser Größe nicht sicher hält.
Okay, ja, ich verstehe. Okay, aber ja, sowas würde man im Vorfeld dann festlegen, ne? Was brauche ich eigentlich alles? Ja.
Genau so. Nur, dass das da halt viel, viel tiefer gehend ist als jetzt zum Beispiel bei Draw.io, was wir gerade eben hatten als Beispiel.
Ja, klar.
Und viel sicherer, ne?
Und viel sicherer, ja. Genau, weil halt viel, viel mehr möglich ist, um halt auch diese Sicherheit zu gewährleisten.
Ja. Okay, und das kostet auch mehr, ne?
Ja gut, aber dafür wird halt auch garantiert, dass es sicher ist.
Mehr geboten,
und
ne?
Viel mehr geboten, genau.
Ja.
Was ja viele Unternehmen, irgendwie was vielen Unternehmen Sorgen macht, ist, hat der Hyperscaler denn Zugriff auf die, also Hyperscaler-Anbieter Zugriff auf die Daten, die ich in meiner Cloud-Umgebung gespeichert habe? Da hast du mir auch im Vorgespräch, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, so ein paar Techniken beschrieben.
Ja genau, also es klar, es gibt halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die Cloud-Dienste benutzt. Ich habe das gerade eben schon mal erwähnt, Stichwort Public Cloud oder Private Cloud. Ja. Es geht halt dann wirklich einfach nur darum, wie ist das Ganze gehostet. Mhm. Public Cloud benutze ich beispielsweise die Hardware, wo auch andere Unternehmen ihre Daten drauf speichern.
Ja, okay. Ja.
Vergleichbar. Wir hatten das, glaube ich, schon mal in einem Podcast aus dem SAP-Bereich, wo ich das
Beispiel Containerschiff.
Genau. Das kann man eigentlich echt gut damit vergleichen oder auch erklären. Public Cloud, ein Containerschiff, 14.000 unterschiedliche Container, die aber 14.000 unterschiedlichen Firmen beispielsweise gehören, nutzen aber alle das gleiche Containerschiff, wo sie drauf sind und benutzen halt auch die gleichen Krane an der Pier, um auf das Schiff und auch wieder runter benutzt oder geladen zu werden.
Ja.
Vergleichbar mit der Public Cloud, sprich ein großes Schiff oder ein großer Server, wo ganz viele unterschiedliche Daten drauf gespeichert sind von unterschiedlichen Unternehmen.
Ja.
Wenn wir jetzt in die Private Cloud gehen, gehört dir das Containerschiff und da sind auch nur deine Container drauf.
Okay, also mal sicher.
Genau, und so ist das dann vergleichbar mit der Private Cloud auch. Die Hardware gehört komplett dir, da sind auch nur deine Daten drauf.
Okay, ja. Okay.
Und dann gibt es auch noch einen Ansatz, dass du quasi Private und Public miteinander kombinierst.
Okay.
Also, dass du zum Beispiel sagst, wird vor allem immer sehr viel genutzt in rechenintensiven Anwendungen, beispielsweise in der KI-Welt. Da brauchst du halt für einen Bruchteil von Sekunden sehr, sehr viel Rechenleistung in Form von Blech oder Maschinen, was halt in den Rechenzentren steht.
Ja.
Brauchst du dir nicht selber hinstellen, aber du sorgst dann halt dafür, dass deine Daten nicht auf diesen Servern gespeichert sind.
Okay.
Sprich, deine Daten, die hältst du on-prem oder in einer Private Cloud, benutzt aber die Rechenleistung von einer Public Cloud. Das ist dann ein sogenanntes hybrides Modell, dass du halt Public und Private miteinander kombinierst. Ja. Und das macht es halt extrem sicher, weil du weißt, wo deine Daten liegen. Kannst aber auf die kostengünstige Alternative zurückgreifen, dass du für ein paar Minuten, Sekunden, was auch immer, sehr, sehr viel Rechenpower bekommst.
Okay. Stimmt, also viel mehr Möglichkeiten hat man da. Wir hatten das bei den kleineren Systemen auch mit den Daten und der Datenklassifizierung. Gibt es auch irgendwelche Daten, die man vielleicht in der Cloud nicht speichern sollte? Oder gibt es Unternehmen, die Daten nicht in der Cloud speichern möchten, aus irgendwelchen Gründen? Gibt es da irgendwie...
Auf jeden Fall. Also gerade in Deutschland öffentlicher Dienst, das ist halt auch immer so eine Sache. Gerade in dem Bereich ist es immer sehr schwierig, seine Daten oder die Daten aus öffentlichen Einrichtungen in die Cloud zu schieben.
Okay.
Aber auch das ist aktuell, also das ist ein Thema, was es schon sehr lange gibt, weil es gibt ja gewisse Unternehmen, die auch ihre Strategie dahingehend geändert haben, dass sie sagen, Cloud only. Wir machen nur noch Cloud. So, und willst du jetzt aber den öffentlichen Einrichtungen verbieten, dass sie diese Software, wo sie darauf abhängig sind, mehr oder weniger, dass sie die nicht mehr nutzen können.
Ja.
Also muss es da ja auch eine Lösung geben.
Ja.
Und da wird aktuell auch sehr, also beispielsweise auch in der Welt der SAP, wird da aktuell sehr stark dran gearbeitet.
Okay.
Stichwort Sovereign Cloud, eine souveräne Cloud.
Ja.
was quasi dieses hybride Modell, was ich gerade eben beschrieben habe, noch deutlich weiter vertieft, mehr oder weniger. Also da geht es dann wirklich darum, zum einen gibt es bei den Hyperscalern die Möglichkeit, dass du sagen kannst, okay, lieber, ich nehme jetzt Amazon Web Services als einen der Hyperscaler als Beispiel. Mhm. Liebes AWS-Team, ich hätte gern eine souveräne Cloud. So, und dann kommen Mitarbeiter von AWS und stellen dir dein eigenes Cloud-Rechenzentrum in dein Rechenzentrum.
Yeah.
Das heißt, großer Server-Stack, da sind deine Daten oder deine Server dann drin und die stehen bei dir direkt im eigenen Unternehmen.
Yeah.
Und das ist zum Beispiel auch etwas, was die SAP momentan auch versucht auszubauen, beziehungsweise das mit zertifizierten Dienstleistern, zum Beispiel mit der Delos-Gruppe aktuell versucht zu implementieren, dass man halt wirklich sagt, okay, wir versuchen jetzt eine Cloud-Infrastruktur in Deutschland aufzubauen, die zertifiziert ist, dass da auch Daten aus öffentlichen Einrichtungen drauf gespeichert werden können.
Ja, macht ja Sinn irgendwie, ne? Ja.
Auf jeden Fall, ja, weil das ist ansonsten, also gerade in dem Bereich, Datenschutz ist sehr, sehr wichtig.
Ja.
Verschlüsselung von Daten sehr, sehr wichtig. Und wenn man dann auch nicht den öffentlichen Einrichtungen in Deutschland das irgendwie nutzbar machen kann,
ja,
ist halt.
Genau. Ja, ja.
Irgendwann sind sie dann ganz weg vom Fenster, auf gut Deutsch gesagt.
Ja,
wenn mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Oder noch halt weiter weg vom Fenster.
Ja.
Am Ende entscheidet ja das Unternehmen selbst, welche Daten es in die Cloud nimmt oder nicht.
Klar.
Bei einem unserer Kunden war es ja auch so, dass, wie gesagt, dann bestimmte Daten mit einer bestimmten Klassifizierung sollen halt nicht in die Cloud. Fertig. Also,
richtig, genau.
Genau, ja. Ja, ja, wichtig wäre nur, dass man das halt alles im Vorfeld Gedanken darüber macht. Naja, was brauche ich? Also welche Daten möchte ich überhaupt und was brauche ich an Maßnahmen, um das sicher zu machen? Ne?
Genau, also das ist auf jeden Fall immer mit das Wichtigste und das Erste, was man auf jeden Fall, worüber man sich Gedanken machen muss, sobald man anfängt, sich über Cloud-Lösungen sich überhaupt Gedanken zu machen.
Ja,
so.
Ja, genau. Genau.
Ich meine, da hat sich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Also ich weiß noch, wo das so anfing mit der Cloud 2021, 2023, so vor 2 Jahren. So, da war eigentlich immer das größte Thema Datenschutz. Da hat man eigentlich auch 99% der Fälle immer erst darüber gesprochen, so wie sicher ist das Ganze überhaupt?
So, genau. Ja,
es hat sich auf jeden Fall in den letzten 2, 3 Jahren sehr, sehr viel getan, auch von den Dienstleistern, die das anbieten, also diese Cloud-Lösungen anbieten, dass die halt auch gemerkt haben, okay, Datenschutz, Data Security, Compliance, das ist halt das, das setzen, nehmen wir schon mal als gesetzt. Also da kümmern wir uns drum und
Stimmt, genau. Früher hieß es ja auch immer, Cloud wäre nicht sicher, ne? Also wenn man das jetzt so hört, dann ist es eigentlich eher das Gegenteil.
Ja.
Ja.
Ich glaube, bei vielen kleineren Unternehmen, die sich vielleicht keine große IT-Abteilung leisten können, ist die Cloud eigentlich ein Segen. Ne? Also das
würde ich schon sagen, ja.
Die Qualität muss ja, oder die Verfügbarkeit und sowas musst du überhaupt erstmal hinkriegen.
Die Verfügbarkeit, genau, aber halt auch dieses Ganze im Hintergrund, also machst du nur Infrastruktur as a Service oder Software as a Service, also selbst wenn du auf die Cloud-Dienste gehst, du musst dich ja selber nicht mehr um die Hardware kümmern.
Ja, ja, genau. Ja. Das und die kleine Firma, die den Server vielleicht noch unterm Schreibtisch stehen hat oder so, dann ist so ein Cloud-Anbieter natürlich schon eine ganz andere Geschichte. Auch mit Umwelteinflüssen und sonstigen WCM-Szenarien und solche Sachen, Skalierbarkeit.
Skalierbarkeit, genau, oder halt auch diese ganze Backup-Geschichte.
Also richtig.
In der Cloud, oder wenn du selber irgendetwas betreibst als Rechenzentrum, ja, wie läuft das mit dem Backup ab?
Ja,
genau. So die Hyperscaler, zum Beispiel die großen Cloud-Anbieter, die machen das von sich aus schon.
Ja,
das heißt, wenn ein Rechenzentrum in Frankfurt abbrennt, auf gut Deutsch gesagt, so, dann bist du eigentlich als Unternehmen stehst du ziemlich doof da, wenn es dein eigenes Rechenzentrum ist.
Ja.
Aber die Hyperscaler sorgen halt dafür, dass da 1:1 Replikation von diesem Rechenzentrum an einem anderen Standort ist.
Genau.
Das heißt, wenn es wirklich ausfällt, geht es da weiter und als End-User bemerkt man es nicht mal.
Eben, genau, ne? Genau, ja. Da hat sich schon einiges getan.
Ja. Aber diese Sovereign Cloud, von der du erwähnt hast, das ist jetzt noch Zukunftsmusik eigentlich, ne? Das ist gerade so im Werden.
Genau, es ist aktuell im Werden. Genau.
Wir müssen vielleicht nochmal sagen, wir haben heute den 1.10.2025.
Wir haben den 1. Oktober. Ja.
Ja.
Genau, bis zum 1.10.
Ja, gerade jetzt bei solchen Themen macht es ja Sinn, doch mal das Datum zu sagen, wo wir das aufzeichnen. Wenn sich das einer in 3 Jahren anhört, denkt er, das sind diese Schlumpfs. Das Alter oder
was?
Alter Kram.
Da haben wir noch nicht was von gehört. Man weiß nicht, wie schnell das alles geht.
Ja, genau. Aber gut, da bleiben wir ja dran und da würden wir dann vielleicht auch nochmal wieder neue Folgen zu machen, wenn das ein bisschen klarer ist. Ne?
Ja,
In drei Jahren.
Ja, also angekündigt dann nicht ist für nächstes Jahr, wir drücken alle 3 Daumen, die wir haben, dass das schnell released wird.
Mhm.
Aber das sollte auf jeden Fall, sollten wir das nochmal zukünftig in den Podcast aufgreifen.
Ja.
Weil das Thema, das wird auf jeden Fall sehr weite Züge nehmen.
Es
wird sehr groß sein, diese souveräne Cloud.
Mhm. Ja, cool. Also dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast.
Ja.
Auf jeden Fall.
Was los?
Soll ich jetzt die Verabschiedung machen?
Natürlich, du hast doch die ganze Zeit die Moderation gemacht.
Okay, ja, offensichtlich war's das von uns. Und wir warten auf den nächsten. Und ich hoffe natürlich, dass ihr trotzdem noch andere Podcasts hört, die in Zwischenzeit dann rauskommen und nicht bis zum nächsten keinen mehr.
Weil auch unsere Podcasts, ne?
Ja, natürlich. Natürlich, wir haben ja nur schon zwei eigentlich.
Ich habe das jetzt vorausgesetzt.
Ja, klar.
Genau. Also ja, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback, Wünsche oder was auch immer ihr uns mitteilen wollt. Insbesondere freuen wir uns auch über Themenvorschläge. Also wenn ihr irgendein Thema habt, was ihr gerne mal durchgesprochen haben möchtet, dann freuen wir uns sehr. Und zwar an die Adresse podcast@isms-x-plane.de.
Aber auch nur Themen, die inhaltlich hierzu passen. Also nicht wie backe ich Apfelkuchen zum Beispiel.
Ja, obwohl das könnten wir auch machen.
Ich glaube, das seid ja auch mal was.
Das hat Integrationssicherheit mit Apfelkuchen zu tun.
Ja, genau.
Oder?
Hm.
Ja. Vielleicht fällt euch da was ein.
Spannendes Thema, ja.
Oder? Ja. Vielleicht, ne? Also, fühlt euch herausgefordert. Ansonsten guckt gerne in die Shownotes. Da packen wir ein paar Punkte rein, die wir jetzt gesprochen haben. Auch den Verweis auf den anderen Podcast mit der Außenwelt.
Mhm.
Genau. Und sonst, ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.
Vielleicht noch ganz kurz ergänzt. Wir suchen auch noch Mitarbeiter.
Stimmt.
Ja. Ne? Also wir stellen noch ein, wenn ihr Lust habt, irgendwie nicht nur uns zuzuhören, sondern auch mit uns zu arbeiten. Einfach eine Mail schreiben an bewerber@abbad.de und einschreiben, dass ihr euch irgendwie als ISMS-Berater bewerbt und dann landet das bei uns und dann werden wir uns bestimmt melden.
Genau, und wir melden uns besonders, wenn ihr ein Rezept für Apfelkuchen
habt. Ja, genau, alles klar.
Oh.
Nein,
auch okay.
Alles klar.
Okay, tschüss. Bis dann. Tschüss.
Abbad. Gemeinsam Freiräume schaffen.